Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik. Man könnte aber auch sagen, Politikwissenschaft mit Leidenschaft. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, vielen Dank, Herr Frenzel. Freue mich sehr, am heiligen Abend heute bei Ihnen sein.
Ja, das ist ja so ein bisschen wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für uns beide, ne? Dass wir hier zusammen sind,
absolut,
oder?
Absolut, absolut. Ja. Das kann ich wohl sagen.
Ich frage mich ja gerade, in welcher Lebenssituation uns die Leute gerade so zuhören, ne? Ob die den Baum schmücken, vielleicht noch kochen.
Ja, ich hatte ein lustiges, fast ein Flashback, ich muss Ihnen sagen, ich bin heute mit dem Rad zu Ihnen geeilt und da dachte ich, das erinnerte mich wahnsinnig und das passt zur Lebenssituation der Menschen, das erinnerte mich wahnsinnig an meine Anfangsstudienzeit. Ich kam 89 nach Berlin und spielte sofort Weihnachtsmann. Mhm. Und da hörte ich, roch jetzt schon quasi, ja, das ging interessant, eine Riesensache, in Berlin waren die Heinzelmännchen unterwegs. Da bist du also als Weihnachtsmann gebucht worden, als Student oder Studentin, die waren dann Engel zum Teil, die flogen auch mit aus und da war es dann so, es ging wirklich schon um 12:01 los. Du rochst dann in den Häusern den Duft, ich sah jetzt also auch schon gepackterweise, jetzt geht's zum Mittagessen, manchmal nicht die geschmückten Damen, aber jedenfalls doch die schicken Damen so, als ich da also das Pankow loseilte und damals war es wirklich so und deswegen ist es so ironisch, meine kleine Weihnachtsgeschichte, wenn ich das so erzählen darf, wann habe ich denn mal die Gelegenheit, ja, bei Ihnen Weihnachten zu sein? Ich fuhr also damals, und das war genau das Gegenteil von heute, ich bin ja heute in Pankow lebend und ich fuhr damals von West, war gerade angekommen, Studentendorf Schlachtensee, gen Osten. Und dann bereitete man noch am Tag davor diesen Weihnachtsauftritt vor. Damals gab es kein Telefon. Es war im Herbst. Ich hatte ganz großes Glück, kam Oktober 89 nach Berlin und das war also das erste Weihnachten. Und dann marschierte ich da durch Ostberlin und bereitete das vor, ging jeden Abend da ab und dann kommt der Hammer. Das war nämlich ironischerweise eine Zeit, wo es knallkalt war und richtig Eis auf den Straßen war. Und ich sprang damals, ganz elegant, dachte ich, springe ich so über so eine Absperrung einer S-Bahn und knallte voll mit der Kniescheibe auf die Bordsteinkante. Und so brachte ich dann prompt, ich ahnte es schon, ich ging noch hin zu dem Kunden, wie man so sagte, mein letzter Kunde, sagte, ja, ich bin morgen bei vorbei. Ich war am nächsten Tag also das erste Mal direkt, nur Weihnachten 89 verbrachte ich in Berlin im Krankenhaus. Aber da in den Jahren danach, ich habe das 10 Jahre lang gemacht, das war so meine Private, wenn ich so sagen. Aber wo Sie fragen, die Leute sitzen jetzt gemütlich zu Hause, viele, man merkt es. Und man merkt es ja auch, wenn Sie es heute gesehen haben, wir fahren durch die Stadt mit der S-Bahn, sie sind erstaunlich leer. Man merkt also für Berliner Verhältnisse, die Weihnachtsgeschenke, die letzten
Stadt
kaufen,
ruhig, ne?
Ist ruhig, ist absolut ruhig. Also es ist, und trotzdem muss ich Ihnen eins sagen, der Kontrast, finde ich, könnte kaum größer sein, gerade in diesem Jahr. Man hat ja den Eindruck, jetzt hat uns ja quasi auch die Kälte wenige Tage davor eingeholt. Hätten wir heute noch die klirrende Kälte, die wir noch vor einer Woche gehabt hätten, hätte man vielleicht noch ein bisschen weihnachtliches Gefühl, aber heute grau in grau in Berlin. Also ich finde die Veralltäglichung des Weihnachtsfestes findet auch klimatisch ein Stück weit statt. Weil,
obwohl das gar nicht statistisch, habe ich gelernt, gar nicht so selten ist. Also eher die verregnete Weihnacht. Aber ich finde dieses Bild sehr schön. Also 10 Jahre Albrecht von Lucke als Weihnachtsmann unterwegs, in der Phase danach eher als der Welterklärer. Ich kann Ihnen das heute auch beschreiben, meine Damen und Herren. Sie können sich das auch auf Instagram und Twitter später anschauen. Wir haben gerade nochmal ein Foto gemacht. Albrecht von Lucke heute in Zivil, nicht in Weihnachtsmann-Club.
Aber ja.
Und wir schauen wie immer auf die Themen des Tages, Themen der Woche an diesem Samstag und natürlich auch vielleicht ein bisschen größere Bögen, die wir heute noch schlagen. Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie uns zuhören, wo auch immer Sie gerade sind. Sie hören Deutschlandfunk Kultur an Heiligabend. Wir schauen auf die Themen und an der Stelle sage ich auf die Rede des Tages, der Bundespräsident mit seiner Weihnachtsansprache. Das ist ja so ein bisschen Albrecht von Lucke wie Baumkuchen. Ne? Es gibt so scheibchenweise morgen Abend im Fernsehen. Ab morgen Mittag dürfen wir Journalisten auch Auszüge spielen, aber heute dürfen wir nur, aber immerhin schon mal draus zitieren. Wenig überraschend, ein großes Thema, der Ukraine-Krieg. Ja, es sind raue Zeiten, sagt der Bundespräsident, aber er versucht eben auch Hoffnung zu verbreiten. Sie haben die Rede ja gelesen. Hat er sie mit seinen Worten gewonnen?
Naja, er hat ja nochmal angeknüpft an die wirklich durchaus große Rede, die er im Herbst gehalten hat. Da hat er weit stärker übrigens als Olaf Scholz versucht, das Land zur Solidarität zu veranlassen. Das war eine Rede, die durchaus bemerkenswert war. Man muss ja leider sagen müssen, dass Frank-Walter Steinmeier nicht unbedingt ein mitreißender Redner ist. Er hatte am Anfang bei der Wiederwahl die Rede, die ihn auch stark machte. Da war das fast eine politische Rede, eine Kampfansage an Putin, die Wehrhaftigkeit Europas beschwören. Dann diese Solidaritätsankündigung, das war nicht Churchill, nicht Blut, Schweiß und Tränen, aber es war doch so eine Aufforderung zur Solidarität. Hier sind Töne drin, die ich absolut nachvollziehbar finde. Er legt den Schwerpunkt auf die zwei großen Themen dieses Jahres. Natürlich zuallererst den Ukraine-Krieg, dann kommt aber auch die Klimakatastrophe als die ganz große Fragestellung auf. Und was mir aber ein Stück weit nicht gefiel oder was ich ein Stück weit problematisch finde, Er macht sehr stark, dass das Land solidarisch agiert. Das ist ja wahr, was zum Beispiel die Frage der Aufnahme von Ukrainern und Ukrainern anbelangt. Mhm. Großer Zahl, mittlerweile schon mehr als 2015, das ist richtig. Aber man wird sich trotzdem fragen müssen, und das ist ähnlich bei Olaf Scholz, er geht sogar weiter, Frank-Walter Steinmeier, er ist stolz auf sein Land. Naja, ich wehre mich gar nicht gegen den Begriff des Stolzes. Das ist ja interessant. Früher hätten wir vor 20 Jahren, denken Sie zurück, ich bin stolz auf unser Land. Das wäre eine Diktion gewesen, die hätte man weit, weit rechts
anders
verortet.
Vermutet,
hätte man
ja.
Noch weit. Das ist nicht mein Problem. Aber ich frage mich schon, ob die Frage des Stolzes der richtige Begrifflichkeit ist. Denn eigentlich müssen wir uns doch eher sagen, das Land ist hochgradig gespalten, auch wir alle ein Stück weit. Wir leben in diesem Jahr in einer ganz schizophrenen Situation. Knapp 1000 Kilometer von uns entfernt tobt der brutalste Krieg in Europa seit 45. Dort greifen Menschen wirklich wieder zum Gewehr. Das ist eine, finde ich, uns doch sehr in Frage stellende, also weil sie so fundamental mutig ist, eine patriotische Großtat, die Menschen greifen zum Gewehr. Und bei uns in Deutschland, die wir das Glück haben, natürlich in diesen Verhältnissen nicht zu leben, ist es doch eigentlich auch ein Jahr gewesen, was nicht immer nur von Großmut oder diese Mut geprägt war, sondern zum Teil auch von Kleinmut.
Haben Sie wirklich den Eindruck, dass das Land so gespalten ist? Also natürlich gibt es unterschiedliche Bewertungen, wie man jetzt politisch mit dieser Situation am besten umgeht, wie man reagiert. Aber in dieser grundsätzlichen Bewertung der Verurteilung dieses Krieges beispielsweise steht die große Mehrheit des Landes zusammen. Auch, glaube ich, in der Erkenntnis, dass das Folgen für uns hat und dass wir die auch gemeinsam tragen müssen. Wie gesagt, auch wieder mit Abstufung. Also diese Spaltung, ich spüre die gar nicht so.
Naja, ich würde dies sogar noch viel dramatischer machen, als es vielleicht am Thema des Krieges sich entspinnt. Da ist es natürlich zunächst einmal eine brutale Spaltung, was die Lasten anbelangt. Es ist natürlich für einen gewissen Teil der Gesellschaft brutal, die jetzt schon kaum über die Runden kommen, die also auch nicht in der Lage sind, letztlich beispielsweise die enorm gestiegenen Heizkosten zu tragen. Da erleben wir eine echte Betroffenheit.
Aber da ist die Rettung ja nah.
Ja, das ist ja nur der Staat. So, das ist ja der eigentliche Punkt. Wenn man sich mal fragt, wie zum Beispiel in diesem Land, wenn man es sich wirklich als so groß und solidarisch und stolz formuliert, denken würde, da hätte übrigens aber auch seitens der Politik für mein Verständnis ein weit größerer Appell an die besser Situierten, an die Vermögenden kommen können. Es hätte übrigens auch seitens eines Teils der Vermögenden vielleicht selber der Anspruch kommen können. Wir als Millionäre, wir sind bereit, hier weit, weit mehr an Lastenausgleich zu tätigen. Davon kann doch gar nicht die Rede sein. Das heißt, die Spaltung ist natürlich in einem so extremen Jahr wie diesen, ist das größer geworden. Sie zeigt sich jedenfalls in puncto Distanz zwischen den Gruppierungen. Und es ist noch viel dramatischer für mein Verständnis bei der anderen, bei der ökologischen Frage.
Mhm. Wir haben ja ich kann ja mal zwei Stellen zitieren, auch aus dieser Rede des Bundespräsidenten, der Weihnachtsansprache. Da sagt Frank-Walter Steinmeier, ich wünsche mir, dass die Älteren im Leben noch einmal bereit sind, sich zu verändern. Ansage in die Richtung. Und dann andere Ansage, dass die Jüngeren sich engagieren, ohne der Sache des Klimaschutzes zu schaden, indem sie andere gegen sich aufbringen. Ich habe das gelesen und dachte, ja, das ist genau Maß und Mitte, wie man es sich wahrscheinlich wünscht und wünschen sollte von einem Bundespräsidenten. Aber vielleicht ist es auch gerade dadurch so in gewisser Weise freundlich irrelevant.
Ja, das treffen Sie sehr genau. Ich würde sogar fast bösartiger noch sagen, es ist ein gewissermaßen der Weichspüler, Frank-Walter Steinmeier, der nie ein Mann war, der wirklich mal Schärfe in eine Debatte gebracht hat. Machen wir es doch mal konkret. Es geht nicht primär nur um die Auseinandersetzung zwischen Älteren und Jüngeren. Es geht auch um die Fragestellung zwischen denen, die weit, weit mehr verbrauchen. Wenn wir uns mal bewusst machen, was der Zweite, ich nehme es mal in aller Brutalität, so ist es jedenfalls bei den letzten beiden Klimagipfeln und ich finde zu Recht von Guterres, dem UN-Generalsekretär, formuliert worden, wir führen einen Krieg gegen die Natur, beziehungsweise gegen das, was uns in den nächsten Generationen überhaupt noch leben, begründen, ernähren soll. Übrigens auch damit eine harte Auseinandersetzung mit der dritten Welt, dem globalen Süden. Das heißt, in dieser Fragestellung geht der Riss nicht zwischen den Generationen durch. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, sondern er geht durchaus auch zwischen Arm und Reich. Er verläuft zwischen denen, die weit, weit mehr verbrauchen. Und diese Debatte, die wird man in den nächsten Jahren, glaube ich, weit schärfer auch hier führen müssen. Also um es ganz konkret zu machen, eine ganz ironische Pointe, als der grandiose neue Jahresendzeit, man möchte fast sagen Komödiant von RTL, nämlich Karl Theodor zu Guttenberg, der doch die Ehre hatte mit Herrn Gottschalk. Zu Guttenberg, der die große Ehre hatte mit Herrn Gottschalk, immer so ein schöner Name, passt auch immer, Gottschalk, der Schalk Gottes, hat ja uns seit 20 Jahren beehrt, aber jedenfalls die beiden durften das Jahresendfazit machen. Und dann sprach doch Guttenberg tatsächlich KT mit Christian Lindner und die sagte gleich, ja, wir kennen uns so lange, wäre ja albern, Christian, wenn wir uns hier sitzen würden, wir duzen oder so, also zwischen gleich zu gleich. Und dann sagte er doch glatt, also es kam das Thema auf Verkehrspolitik, Tempo 130, dann fragte doch zu Guttenberg, Christian, ich muss dich fragen, werden wir 2024 noch Porsches und Ferraris kaufen? So, diese Frage alleine, wir werden Porsches und Ferraris kaufen. Wissen Sie, was ich damit meine? Dieses große Wir, die Vorstellung, dass diese Frage, im Twitter hat das grandios beantwortet, da wurde dann sofort gesagt, einer sagt, ja, ich bleib dabei, ich habe schon meine 7 Porsches für 2024 geordert. So, also wissen Sie, was ich meine? Diese Kluft, die aber bis heute noch gar nicht bedeutet, dass wir wirklich in Frage stellen, wie wir in diesem Lande konsumieren. Das ist keine Debatte, die angestoßen wurde.
Aber wäre das dann die Rolle des Bundespräsidenten aus Ihrer Sicht? Bei dem sind wir ja gerade auch mit seiner Rede. Dass der da so Fridays for Future letzte Generation mäßig sich quasi im Bellevue rhetorisch im übertragenen Sinne festklebt und sagt, nee, es ist dramatisch, ich versuche jetzt hier nicht die Brücke zu bauen.
Er sagt ja zu Recht, ich bin da ja durchaus bei ihm mit dem blöden Wort, wenn er sagt, die Bewegung muss höllisch aufpassen, dass sie nicht einen großen Teil der Bevölkerung gegen sich aufbringt. Das teile ich. Ich finde deswegen auch die Aktionen der letzten Generation nicht sehr klug, wenn sie hier wahllos Straßen blockieren und damit also Unmut in der Bevölkerung, sondern auch die Falschen treffen. Mhm. Aber es wäre natürlich schon am Bundespräsidenten auch gewesen, anstelle einer ewigen, böse gesagt würde man sagen, Litanei des Gutmeinen mal deutlich zu machen, die Krise ist so dramatisch. Also deutlich gesagt, die Ansprüche, die Generation erhebt, sind absolut berechtigt und sie stellen uns alle in Frage. Sie stellen, nicht alle, da sage ich manchmal wieder Fehler, aber sie stellen das Konsumverhalten brutal in Frage, von einem erheblichen Teil.
So habe ich die Rede vom Bundespräsidenten im Herbst, ne, die von Ihnen ja angesprochene große Rede, auch verstanden, dass er da ehrlicher als andere benannt hat, dass dieses Geschäftsmodell, das deutsche, viel Export, beruht auf billige Energie, dass das am Ende ist, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, aber nicht nur. Also das hat er ehrlicher angesprochen als Scholz, und auch klarer. Jetzt nochmal zu dieser Weihnachtsansprache. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Format dieser Weihnachtsansprache.
Aber es ist das Problem, wir haben ja nun das Glück, dass wir nicht die Wiedergabe der Weihnachtsansprache tätigen müssen. Aber natürlich, es wird am Ende des Jahres immer ein gewisser Schleier des Wohlmeinenden und des Positiven gesendet. Da bin ich gar nicht dagegen. Ich bin sogar ganz im Gegenteil weit mehr der Meinung, wir müssen auch Hoffnung gerade für die Jüngeren wecken und deutlich machen, hier ist etwas möglich. Nur wir werden zu keinen Veränderungen kommen, wenn man die Notwendigkeit der Debatten verschleiert. Und ich habe momentan den Eindruck, das ist auch meine Befürchtung, der Ukraine-Krieg, der ja eine neue Konstellation von Systemgegensatz durchaus hervorruft, also eine autokratische Herausforderung Russlands, aber auch Chinas, noch vor dem Krieg beschworen, gegen eine demokratische westliche. Aber die Gefahr besteht darin, dass darüber eine gewisse Verriegelung des Westens auch vor den eigenen Herausforderungen stattfindet. Und das betrifft natürlich zuallererst die Klimakrise. Insofern verstehe ich oder kann nachvollziehen, man auch so den passt es zu Frank-Walter Steinmeier, dass er jetzt begütigend das große Tuch über das Land legt. Aber ich glaube, wir werden uns schon auch mit Blick auf 2023 bewusst machen müssen, die Konflikte gehen mehr ins Mark und die verlaufen tatsächlich nicht primär zwischen Alt und Jung. Es gibt den generationellen Großkonflikt, weil natürlich die Zukunft der Jugend weit mehr gefährdet ist als die Zukunft der Älteren, die ihre Leben zum Teil gelebt haben. Aber es liegt darunter auch eine echte ökonomische Frage. Wer konsumiert wie viel und ist das noch verträglich und damit zulässig?
Tja, und große Krisen, ja, Sie haben es angesprochen, werden wir auch noch ansprechen müssen hier. Ich habe ja gerade gedacht, vielleicht muss man auch mal so einen Bundespräsidenten aus diesem Setting rausholen, da so vorm Baum zu stehen. Am besten, wir laden ihn nächstes Jahr hier am 24. Dezember zu uns ein.
Große Idee. Ja? Ich befürchte, er wird nicht kommen, aber ich werde das natürlich fantastisch machen. Nehmen Sie einen Anlauf vielleicht.
Okay. Einladung geht raus.
Unbedingt.
Albrecht von Lucke hier bei uns heute im Deutschlandfunk Kultur. Erstmal ohne Bundespräsidenten. Heute ist der 24. Dezember. Das ist ein schönes Datum, Festtagsstimmung. Aber es ist übrigens auch genau 10 Monate her, dass der Ukraine-Krieg losging. Die Woche war ja auch nochmal bestimmt durch einen großen Auftritt von Volodymyr Zelensky, der zum ersten Mal seit diesem Kriegsbeginn sein Land verlassen hat, in die USA geflogen ist, dort unter anderem auch vor dem Kongress gesprochen hat. Wir haben mal einen kleinen Auszug.
Because we really fight for our common victory against this tyranny. That is real life, and we will win. And I really want win together. Thanks so much. Not want, sorry, I'm sure.
Ja, Volodymyr Zelensky vor dem US-Kongress, der da sogar noch ein paar Lacher hervorgebracht hat. Wir kämpfen für unseren gemeinsamen Sieg gegen die Tyrannei und ich will, dass wir zusammen gewinnen. Und dann schiebt er eben die Korrektur gleich hinterher. Nein, ich bin sicher, dass wir gewinnen. Albrecht von Lucke, wie sicher sind Sie?
Gar nicht sicher. Und ich, man muss ja annehmen, dass Herr Zelensky genauso unsicher ist. Aber er hat natürlich die unwahrscheinliche Fähigkeit, und das macht ihn ja zweifellos, würde ich sagen, tatsächlich zu dem Mann des Jahres. Ein Land, was in einer solchen Defensive existierte. Wir müssen uns bewusst machen, wenn man zurückbeamt, 10 Monate genau jetzt mittlerweile her. Also insofern wird der 24. für die Ukrainerinnen und Ukrainer immer ein Stück weit jetzt diese Schlagseite haben. Das muss ich schon bewusst machen. Man zählt ja quasi Monat für Monat. Und damals war die Wahrnehmung dieses Krieges auch gerade im Westen, auch bei Experten, doch eine übrigens auch seitens der Bundesregierung, die total annahm, fatalistischerweise, dieser Krieg wird in kürzester Zeit seitens Russlands gewonnen werden. Die Russen selber trugen ja ihre Paradeuniform bereits, wie wir alle wissen, im Rucksack mit sich und glaubten in Kiew dann die Jubelparaden abnehmen zu müssen. Insofern, wie dieser Mann dann vor allem eine Personifizierung der Hoffnung wurde und eine Ausstrahlung sondergleichen hatte, das ist enorm. Und wenn man es ein bisschen auch mal unter dem Gesichtspunkt der Hoffnung schildern wird, dann bleiben in diesem doch so brutalen Jahr 2, 3 Aspekte, die, wenn man es kontrafaktisch betrachtet, Hoffnung stiften. Also stellen wir uns nur einmal vor, Russland hätte tatsächlich die Ukraine, wie es Putin sich vorstellt, im Handstreich genommen. Dann stünde Russland heute an der polnischen Grenze. Das, was Putin 2 Wochen, 3 Wochen davor mit Xi Jinping in China beschworen hatte, die grenzenlose Freundschaft der neuen Autokraten, also die Kampfansage dezidiert übrigens getätigt gegen den Westen, wir sind das aufsteigende Modell, strahlte im neuen Glanze. Es ist nur dem ungeheuren Mut der Ukrainerinnen und Ukrainer, auch übrigens natürlich, und deswegen kommt diese Achse zu den Vereinigten Staaten zustande, der Bereitschaft der Vereinigten Staaten ab 2014, ab Eroberung der Krim, die Ukraine sehr stark zu rüsten, aufzurüsten. Ohne die Rüstung der Amerikaner wären mit dem schönen Wort auch die Ukrainerinnen und Ukrainer blank gewesen, wie das unser oberster General des Heeres gesagt hatte.
Wenige Stunden nach Kriegsbeginn. Ne?
Genau. Exakt. Und in dem Sinne will ich damit zum Ausdruck bringen, kontrafaktisch muss man sich zunächst einmal ungeheuerlich in diesem Jahr dafür bedanken, dass dieser Durchmarsch eines autoritären Systems, denn das ist auch der Punkt, dass mit Sicherheit eine ungeheure Ausstrahlung gehabt hätte gegen Indien, gegen Indonesien, all diese Zwischenstaaten, die jetzt eher indifferent sind, die sich zum Teil sogar von Russland absetzen. Selbst China ist mittlerweile ja ein Stück weit distanziert, weil sie sieht,
weil der Erfolg,
Sieger schreiben die Geschichte. Das ist weiterhin richtig. Insofern muss man schon sagen, diese ungeheure Größe, Stärke von Zelensky, und das ist ja, was Sie fragten, immer sicherlich auch gegen das Wissen, das eigene Wissen überhaupt nichts ist sicher. Wir können alles verlieren.
Genau, ja? das war ja die Frage, die auch mit diesem Besuch da in Washington einherging. Ist das eigentlich ein Verzweiflungsbesuch oder ist das eben auch Ausdruck der Stärke? Ich fand es interessant, wie hitzig das diskutiert wurde, weil es kann ja auch beides gleichzeitig sein.
Absolut. Ne?
Also auch gerade das Wissen darum, es gibt einen Faktor Zeit, auch im Westen, gerade auch in den USA. Wie lange steht diese Unterstützung?
Es ist absolut entscheidend für ihn gewesen, dorthin zu reisen, weil er natürlich eines ganz genau weiß. Vergewissere ich mich nicht der USA, dann bin ich nach wie vor in einem fast verloren. Denn so sehr wir unsere, und vor allem, ich sag mal sehr deutlich, die osteuropäische Wehrfähigkeit wertschätzen müssen. Es waren ja vor allem die Osteuropäer, die sofort erkannt haben, übrigens, die auch schon 2014 gewarnt haben, geht diesen Deal mit Putin nicht ein. Nicht Nord Stream 2, Nord Stream 1 war schon der Fehler, aber jetzt nicht noch. Wir haben das alles in den Wind geschlagen. Es waren sehr stark die Osteuropäer, die sofort solidarisch waren. Übrigens auch aus Angst oder beziehungsweise aus Wissen um die Bedrohung. Das aber alleine würde natürlich nicht reichen. Und deswegen wusste Zelensky eins und weiß es natürlich, wenn die Vereinigten Staaten nicht an meiner Seite stehen, und da kommt übrigens der zweite kontrafaktische Punkt, stellen wir uns mal vor, Donald Trump hätte die Zwischenwahlen gewonnen, hätte es nicht eine Stärkung Joe Bidens gegeben, hätte er nicht, wäre nicht der Spaltpilz durch Trump jetzt in die Reihen der Republikaner getragen worden. Die sind momentan in großem Streit, Trump jetzt zum Glück sogar angeklagt. Das heißt, der Ball ist im Spiel, im positiven Sinne, auf Seiten der Demokraten. Ein Joe Biden ist, der ja nun nicht gerade viril und vital ist, sondern eher mit seinen 80 Jahren ja auch nicht gerade ein Hoffnungsträger, aber trotzdem steht er an der Seite der Ukraine. Und deswegen war es so ungeheuer wichtig, dass natürlich Zelensky im Wissen um die eigene Schwäche dort diese Stärke demonstriert, diesen absoluten Durchhaltewillen, von dem sich ja die USA, das darf man nicht vergessen, auch Joe Biden zum Teil sukzessive schon absetzen wollten. Sie haben ja schon gesagt, wir müssen anders
Die Frage bleibt natürlich auch auf dem Tisch. Es gibt ja wohl angeblich gerade wieder stärkere Bemühungen, auch gerade aus Paris, auch zum Teil von Olaf Scholz, Richtung Verhandlungslösung, dass der Druck da aufgebaut wird in alle Richtungen, die man braucht für eine solche Lösung, weil eben doch trotz all dieser Stärke, die Sie beschrieben haben, klar ist, das kann sich aber natürlich auch unglaublich lange festsetzen. Wir haben jetzt in den letzten Tagen Zahlen bekommen, da muss man immer vorsichtig sein, aber auch aus Kreisen britischer Geheimdienste, 100.000 tote Soldaten auf beiden Seiten. selbst wenn es weniger ist, es sind natürlich enorme Zahlen, die natürlich auch diese Frage aufwerfen, wie kommen wir raus?
Absolut, nur eines ist klar, die Verhandlungsbereitschaft Putins wird dann nicht groß sein, wenn nicht die Ukrainerinnen und Ukrainer diese Stärke aufbringen. Das ist ja die eigentliche Tragik. Und das weiß Zelensky zuallererst. Solange ich nicht weiterhin deutlich mache, ich bin im Zweifel sogar kriegsführungswillig und fähig und bereit, ist die Fähigkeit Russlands nicht eingeschränkt, weiterhin zu erobern, und ist die Friedensbereitschaft G0. So, das heißt, in meinem Eindruck nach ist immer beides erforderlich. Es wird weiter unabdingbar sein, und das tun ja die Amerikaner jetzt mit Leveraging the Patriots, der Abwehrraketen, die Ukraine zu unterstützen, militärisch zu unterstützen und gleichzeitig trotzdem darauf zu drängen, dass dieser Krieg irgendwann ein Ende findet. Und ohne die eine militärische Seite, glaube ich, ist überhaupt kein Erfolg in Aussicht.
Mhm. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, die Bundeswehr steht blank da. Ja. Die Aussage vom Februar, leider Gottes, und darüber sprechen wir gleich, sieht es ja unbedingt angesichts der Nachrichten dieser Woche nicht sehr viel besser aus. Mhm. Tja, wir haben uns ja gerade gefragt, warum ein offensichtlich französisches Lied, nämlich von Da Silva, vom französischen Sänger John McEnroe heißt, Albrecht von Lucke. Aber ich habe gerade mal nachgeschaut, weil er nämlich diesen großartigen Wutausbruch auslebenden Tennisspieler irgendwie in starker Kindheitserinnerung hat.
Tja. Das waren noch die guten Zeiten, wo John McEnroe gewissermaßen die Explosion bedeutete.
Und richtig, wo die Aggression auf dem Tennisplatz stattgefunden haben und nicht auf Schlachtfeldern. Ja.
Und Boris Becker, das kann man vielleicht als kleine Anmerkung sagen, der aus der gleichen Zeit kommt und legendäre Schlachten mit McEnroe geschlagen hat, ist ja auch ein Sinnbild dieses trostlosen Jahres. Immerhin ist er jetzt aus dem Knast raus.
Ja, man kann sich auch, für ihn auch freuen. Da. Stichwort Hoffnung.
Ja, ne? Er kommt zu seiner Mutter und es ist wieder in Leimen, kann man sich freuen. Das sei ihm übrigens auch gegönnt. Ja. Übrigens hat er dann gleich, glaube ich, es geht jedenfalls rum, für das Interview, was er bei Sat.1 gegeben hat, wohl 500.000 Euro bekommen. Wenn das denn stimmt, dann hat ihm das gewissermaßen schon den Knastalltag zumindest ein wenig nachträglich versüßt.
Ja, aber irgendwas war doch da auch mit dem Geld. Vorher lief es nicht so gut, ne? Aber
nein,
gut,
durchaus. Wer weiß, ob das Geld auch schnell wieder weg ist, das weiß kein Mensch. Ne?
Wir werden das weiter beobachten. Ich habe jetzt aber erstmal eine andere Meldung. Das war so eine Meldung, die glaubt man erstmal gar nicht. Eine Übung mit 18 Panzern des Typs Puma. Mhm. Wie viele fallen aus?
18
bekanntlich. Alle 18. 18. Das war eine Nachricht diese Woche, Albrecht von Lucke. Und ich dachte ja, der Spiegel könnte seinen legendären Titel aus den 60ern über die Bundeswehr bedingt abwehrbereit einfach jetzt so grundsätzlich einmal pro Jahr veröffentlichen.
Ja, vor allem kann ja von bedingt nicht mehr die Rede sein. Wir müssen sagen, wir sind nicht abwehrbereit. Und das bringt natürlich gar nicht abwehrbereit. Und man muss sich vor allem bewusst machen, das waren die 18 Puma, die zum Zwecke der NATO-Verteidigung in Osteuropa stationiert werden sollten. Und deswegen ist das der Hintergrund auch, warum ja auch die großen Worte von Olaf Scholz, der sich ja mehr noch als Frank-Walter Steinmeier bei der letzten großen Bundestagsrede ungeheuer in die Brust warf und fast sagte, unsere Waffen tragen dazu bei, dass die Ukraine diese ganzen Erfolge erzielen konnten. Wir müssen schon, glaube ich, sehr bescheiden auf unsere eigene Wehrfähigkeit gucken.
Vielleicht sollten wir unsere Waffen an Russland liefern. Das wäre vielleicht ein größerer Friedensbeitrag, aber gut.
Jedenfalls der alte Spruch, die Bundeswehr ist die größte Friedensbewegung der Welt, kriegt unter der Betrachtung, dass 18 Panzer gar nicht nur fahren können, einen ganz anderen Schlag. Und das zeigt irgendwie, glaube ich, schon sehr dramatisch. Übrigens auch, wie schwierig es natürlich auch ist, über Jahre einer völlig anderen Geisteshaltung plötzlich wieder eine solche Armee instand zu setzen. Mental, aber auch militärisch.
Wobei, also es ist natürlich jetzt die Frage, die Suche nach den Schuldigen. Ich habe mal unsere Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, die das diese Woche dann mit einem ganz klaren Fingerzeig Richtung Rüstungsindustrie so gesagt hat.
Ich erwarte von der Industrie, dass die Schäden, die jetzt am Puma aufgetreten sind, sehr, sehr schnell behoben werden. Hier ist die Industrie jetzt in der Verantwortung. Ich fordere aber darüber hinaus auch ein, dass wir eine Verlässlichkeit erreichen in Bezug auf den Puma, die überständige Instandsetzung hinausgeht. Das heißt, wir brauchen jetzt sehr schnell die Instandsetzung der entsprechenden Pumas, aber wir brauchen darüber hinaus eine verlässliche Perspektive, wenn dieses mit diesem System weiter geplant werden soll.
Das sagt die Verteidigungsministerin.
Naja, das ist natürlich reichlich hilflos. Man merkt auch in der ganzen Entschlossenheit den Willen, die eigene Verantwortung abzuschieben. Aber eines bleibt natürlich richtig. Die Industrie hat zum Teil ihren Anteil. Übrigens soll es so sein, dass diese Pumas so derartig überelektronisiert sind, während der jetzt ja wieder in Betracht kommende alte Schützenpanzermarder, bald 40, 50 Jahre alt, jetzt wieder zum Einsatz kommt, zu Ehren kommt. Aber es ist natürlich eine doppelte Verantwortung. Es mag die Industrie große Fehler gemacht haben, das ist durchaus nicht selten der Fall, dann müssen Nachrüstungen stattfinden. Aber natürlich denkt man sich, eine Armee, die diesen Panzer lange schon im Besitz hat und ihn offensichtlich nicht hinreichend checkt und prüft, dass 18 Panzer nicht einsatzfähig sind, die muss dann auch eine solche Armee beziehungsweise dafür verantwortliche Verteidigungsministerin muss da manche Fehler gemacht haben.
Aber Sie haben ja gerade gesagt, ja, und das ist ja häufig eben auch die Erzählung, lange vernachlässigt, wir hatten es nicht im Blick, wir haben es ja auch nicht gebraucht. Ne? Also wenn man Panzer nicht einsetzen will, vielleicht hat auch die Industrie gedacht, wir müssen denen ja gar keine funktionsfähigen Sachen liefern. Sie setzen es ja eh nicht ein. Aber wir haben ja trotzdem jedes Jahr, wenn ich so auf die letzten Jahre schaue, mal knapp und jetzt in letzter Zeit über 50 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben fürs Militär. Das ist mehr als Frankreich übrigens. Höherer Verteidigungsetat als Frankreich mit einer sehr gut funktionierenden Armee. Ja. Und deswegen mache ich mir auch wirklich ernsthaft Sorgen bei diesen 100 Milliarden Sondervermögen, wie wir sicherstellen, dass wir da nicht wieder lauter Panzer kriegen, die am Ende nicht funktionieren.
Ja, das können wir, glaube ich, in der Kürze der Zeit überhaupt nicht sicherstellen. Erstens, auch deshalb, weil die Lieferzeiten, wir wissen das doch alles, die Lieferzeiten sind immens lang. Aber alleine übrigens auch, was jetzt mittlerweile die Armee sagt, was alleine nur an Munition erforderlich ist. Wir hatten ja noch eine viel erschreckendere Äußerung. Das war die Äußerung, dass die Munition für wenige Stunden vorhält. Also das heißt, wir sind momentan, weiß nicht, ob nur im Heer, aber auch in anderen Waffengattungen vermutlich so ausgestattet, dass diese Munition ganz, ganz gar nicht in höherem Maße einsatzbereit ist, verteidigungsfähig ist. Das heißt, es ist die Frage der Beschaffung, es ist die enorme Zahl dessen, also alleine die Munition, da taxiert das Heer, übrigens auch aufgrund natürlich jetzt der enorm gestiegenen Kosten. Mittlerweile gehen ja die Kosten, da macht natürlich die Industrie einen gewaltigen Reibach, die haben ja ihre Preise für Panzer, für Munition enorm hochgeschraubt, aber die taxieren das mittlerweile auf 30 Milliarden. Das heißt, diese Äußerung, deswegen auch nochmal auf Olaf Scholz zu sprechen zu kommen, wir werden letztlich jeden Quadratmeter NATO-Gebiet mit Klauen, Zähnen und Klauen zu verteidigen wissen, ne? Hängt und steht und fällt natürlich auch zuallererst davon ab, dass die Amerikaner weiter mit ihrer immensen Kraft militärischer Art bei der Stange bleiben. Und insofern glaube ich, diese Ankündigungen, die werden sich vielleicht in 10 Jahren erfüllen. Aber in der Beschleunigung, wie es eigentlich erforderlich wäre, ist die Verteidigung gar nicht denkbar. Das heißt auch letztens noch einmal, diesen Job der Verteidigung, und das war ja immer das, was die Verteidiger der Ukraine gesagt haben, den Job der Verteidigung tut ein Stück weit stellvertretend die Ukraine für Westeuropa und nicht zuletzt für Deutschland, weil wir offensichtlich nicht verteidigungsfähig sind.
Aber ich habe nur gesagt, dass im Deutschlandfunk Kultur. Es gibt eine kleine gute Nachricht an diesem Tag, wobei es ist das Gute im Schlechten, muss man weiterhin sagen. Im Iran hat der oberste Gerichtshof der Berufung zweier Männer stattgegeben, die zum Tode verurteilt wurden, weil sie an Demonstrationen teilgenommen hatten. Es habe Mängel bei der Untersuchung der beiden Fälle gegeben, also so ein Minimum von Rechtsstaat im Unrechtsstaat. Aber im Grunde bleibt es natürlich dabei, die massive staatliche Gewalt, um die Proteste im Iran zu unterdrücken, die hält natürlich an. Albrecht von Lucke, morgen wird es 100 Tage her sein, dass Mahsa Amini nach der Verhaftung durch die Sittenpolizei und die wahrscheinlich dort stattgefundenen Misshandlungen gestorben ist. Der Auslöser dieser Proteste. Wir hatten ja heute schon häufiger das Stichwort Hoffnung an diesem heiligen Abend. Mit wie viel Hoffnung, mit wie viel Verzweiflung schauen Sie auf das, was dort passiert?
Naja, Sie sagen Verzweiflung. Unsere Verzweiflung ist im Zweifel ja relativer Art. Ich finde gerade, was diesen ungeheuren Mut hier auch, der ja schon diverse Menschen zu Tode gebracht hat, ob auf der Straße ganz, ganz junge Menschen, aber dann auch durch Todesurteile. Dieser ungeheure Mut lässt einen eigentlich, ich will das Wort gar nicht überstrapazieren, manchmal wird es mir fast verhunzt. Demut ist vielleicht sogar fast auch falsch, aber an einem solchen Tag wie Weihnachten kann man es ja sagen. Man guckt demütig auf einen solchen Mut. Man kann ja zu dem Mut in Iran auch den chinesischen, den Aufstand der jungen Chinesen oder auch Älteren gegen die Corona-Diktatur, wenn man es da ist, interessanterweise eine echte Corona-Diktatur, fällt einem so ein. Wir haben 2, 3 Jahre von Quer- und Kreuz- und Querdenkern immer gehört, wir lebten in der Corona-Diktatur. Es sollte all die Leute sehr bescheiden zu Boden schauen lassen, die uns hier diktatorische Verhältnisse Bündnisse nahegelegt haben, in einem Land, wo alle Freiheiten existieren, seinen Mund aufzureißen und zu sagen, auf der Straße zu demonstrieren, übrigens bis zu Verschwörungen von Reichsbürgern, die über Jahre ihre Untrieben treiben konnten, bis sie irgendwann aufgeflogen sind, ihnen das Handwerk legen. Und damit will ich sagen, es lässt einen, finde ich, ein Stück weit völlig ratlos zurück, weil einerseits, Sie sagen es zu Recht, sind das natürlich ungeheure Hoffnungsschimmer, dass Menschen in einer Tyrannei den Mut haben, die Stimme zu erheben, auf die Straße unter Einsatz ihres Lebens auf die Straße zu gehen. Aber eigentlich hat man eher, und das ist ja der Punkt Verzweiflung, die Sorge, dass das alles vergebens sein könnte. Nur im Iran hat es ja mittlerweile eine Dimension angenommen. Sie sprachen es an, es ist möglicherweise solch ein brutales Regime, für das ja die Frauenfrage, es wurde ja immer auch von Apartheid, sexistischer Apartheid gesprochen, die Frauenfrage, die Unterdrückung im Kern dieses Regimes steht. Möglicherweise ist es dann doch zu Konzessionen gezwungen, die eine gewisse Verbesserung, ja vielleicht sogar eine Infragestellung bedeuten. Das ist die Hoffnung. Aber auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, ich glaube, die autoritären Mächte sind dann doch so stark, dass man befürchten muss, da das noch viele Menschen ihr Leben lassen.
Sind sie das? Das ist natürlich die Frage. Ne? Und gibt es Möglichkeiten von außen, ja, das in einem stärkeren Maße zu beeinflussen, als wir das jetzt im Moment sehen? Also ganz konkret gefragt, könnten wir, eine deutsche Regierung, die Europäische Union, der Westen, mehr tun, als da gerade passiert?
Naja, man muss zumindest erstmal den Eindruck haben, dass das, man darf allerdings auch den Unterschied nicht verwischen, dass die Sanktionierung Russlands, die ja in aller Richtigkeit sehr stark war, allerdings übrigens auch, weil der Unterschied darin besteht, im Falle Russlands ist ein Eroberungskrieg, Krieg dramatischer Art gegen ein fremdes Land, gegen jegliches Völkerrecht vonstatten gegangen. Da ist die Rechtslage leider noch klarer als im Falle Irans, wo der Krieg, sagen wir es mal hart, gegen die eigene Bevölkerung geführt wird. Und trotzdem bin ich der Meinung, ja, ich glaube, die Regierung hätte manches deutlicher machen können. Aber auch da kommt natürlich das eigentliche Grundproblem ins Spiel. Wir werden auf lange Sicht trotzdem mit den großen autoritären Kräften versuchen müssen, irgendwie ein Einvernehmen zu finden. Und solange diese Frage nicht klar ist, man hätte wahrscheinlich ja manche der Potentaten stärker sanktionieren können über Konten und dergleichen, aber es ist ja nach wie vor auch die ganz große Frage im Raum, und das ist ein Streitpunkt übrigens auch in der iranischen Community, wahrscheinlich haben sie ihn hier auch schon geführt im ganzen vergangenen Jahr, die Frage, wie geht man beispielsweise mit der Notwendigkeit um, dass man trotzdem ein Atomabkommen mit dem Iran betreiben muss. Also das sind die großen Dilemmata, in denen wir stecken, und das lässt einen gerade in diesem Jahr so ungeheuer ratlos zurück. Anderes Beispiel auch China. Wir werden weiter mit China kooperieren müssen und wissen trotzdem, also auch wirtschaftlich, weil die Wirtschaft dann doch so etwas stiftet, wir sehen es ja gerade, wie ein Zusammenhalt, der sogar China von Russland Abstand nehmen lässt, obwohl sie sich ideologisch durchaus ähneln in ihrem Autoritären. Also man wird, ich glaube, das ist die Brutalität, man kommt aus dieser Zwangslage auch nicht raus.
Aber beim Iran stellt sich ja im Prinzip, also stellen sich verschiedene Fragen. Es gibt, glaube ich, diese Rücksichtnahme und diese Frage, die Sie angesprochen haben mit Blick aufs Atomprogramm, wo man durchaus sagen kann, okay, das ist eine traurige Realpolitik, dass man mit diesen Schergen, mit diesen Henkern letztendlich politisch zusammenarbeiten muss für ein höheres Ziel. Es gibt aber natürlich auch die unlautere Zurückhaltung. Ja. Ich erinnere mich, 2019 erschien ein großartiges Buch vom Historiker Frank Bösch, der sich verschiedene wichtige Ereignisse vornimmt des Jahres 1979, unter anderem die iranische Revolution, und da beschreibt, wie die deutsche Diplomatie damals unter Hans-Dietrich Genscher vor allem ein Ziel hatte, dass die Handelsbeziehungen stabil bleiben. Ja. Ja. Also ich glaube, da ist Deutschland mittlerweile auch schon weiter, weil wir ein Stück weit Geopolitik gelernt haben mit der Brechstange in den letzten Monaten wahrscheinlich vor allem. Aber ja, so dieser Verdacht, dass am Ende es gar nicht so die hehren Motive sind der Realpolitik, wir wollen das Schlimmste verhindern, sondern eigentlich ganz schnöde, profane Businessinteressen im Hintergrund liegen. Bei China genauso wie beim Iran. Ich bin nicht ganz los.
Ich bin bei China stimmt das natürlich in jedem Fall. Da können wir uns ja gar nicht freizeichnen. Aber wir müssen uns aber auch ehrlicherweise durchaus eingestehen, dass die zum Beispiel die enorme Verstrickung, nennen wir es oder nennen wir es klassischerweise, die wirtschaftliche Abhängigkeit mal in ökonomischen Kategorien, die wir gegenüber China aufgebaut haben, dass unsere Automobilindustrie enorme Gewinne, ich glaube bis in die 40-60% durch SUVs, auch das sei gesagt, SUV-Exporte, das sind vor allem die großen Erfolgsprodukte, nach China erzielt. Diese sind kaum wegzudenken. Denken wir an die Reise von Olaf Scholz nach China, in deren Gefolge vor allem natürlich die großen Wirtschaftskräfte gereist sind. BASF, Siemens, die großen Automobilkonzerne. Das heißt, wir sind nach wie vor in hohem Maße abhängig, und das ist natürlich vielleicht die eigentliche Konklusion dieses Jahres. Wir werden aus all diesen Problemen nicht herauskommen, wenn wir uns nicht ein Stück weit ökonomisch autonomer, unabhängig machen, bis zu dem Punkt unserer Medikamentenversorgung. Ich meine, man konnte ja fast lachen, aber es, wenn es nicht so bitter gewesen wäre, als die Medizinindustrie jetzt sagte, wir plädieren dafür, Tauschbörsen, Flohmärkte mit Medikamenten zu machen. Ich halte den Gedanken gar nicht für falsch, weil es liegen ja unendliche Ressourcen. Das, ja. Wir kennen das, angezapfte oder angebrochene Pasten, aber wir hätten uns das noch nie vor, oder auch vor allem eben, wie sagt man, Pillen. Aber wir hätten uns noch nicht vorstellen können, dass wir auf diese Notlage zurückfallen. Und da kommt es drauf an, glaube ich, mit Blick auf die nächsten Jahre einfach weit, weit stärker wieder zu diversifizieren, aber auch vor allem sich autonomer zu machen.
Albrecht von Lucke ist mein Gast hier. Ich muss jetzt gleich sagen, war mein Gast. Heiligabend, wir haben ein bisschen was vor, oder? Ich meine, der Tag hat möglicherweise noch Termine. Ich weiß nicht, Kirchgang, steht das bei Ihnen an?
Nein, ich bin zwar treuer evangelischer Christ, beziehungsweise bleibe es und bin drin, aber ich werde heute ganz geruhsam mit meiner Frau das Abendessen vorbereiten. Dann kommt meine Schwägerin zu Besuch und dann essen wir zu Abendbrot wie jedes Jahr. Und,
ja, ich meine, apropos Kirchgang, deswegen frage ich das auch, weil das natürlich so die auch wieder eine Meldung war, gestern so eine Meldung, dass gerade in den Großstädten die Kirchen nochmal eine massive Austrittswelle erlebt haben. Interessant, ne? Wir haben jetzt viel über Krise geredet. Man könnte ja auch denken, das ist eigentlich auch so ein Moment, wo vielleicht Institutionen, die Hoffnung stiften sollen, die diese Hoffnungsgeschichte verbreiten, dass die dann vielleicht sogar wieder wichtiger werden.
Ja, das sollte man hoffen, aber es sind tatsächlich erstmalig unter 50%, das muss man sich bewusst machen, in einem eigentlich klassisch christlich sozialisierten oder christlich historisch begründeten Land sind unter 50% nur noch Teil der beiden großen Kirchen. Es gibt natürlich gerade muss man deutlich sagen, was die katholische Kirche anbelangt, sicherlich gute Gründe dafür, und trotzdem, ich finde es dramatisch, dass in der Tat nach diesem Jahr man feststellen muss, die Institutionen, die Kirchen, aber übrigens auch der Staat, verlieren an Autorität. Und das bedauere ich sehr. Und ich will noch vielleicht, wenn ich es darf, am Ende eine Sache sagen. Es verlieren zum Teil auch Autoritäten früherer Art an Bedeutung. Ich denke an einen großen Theologen, Jörg Zink. Das war mal, ich weiß nicht, sie aus dem Süden kommt, wenn ich das so sagen. Jörg Zink war mal ein großer Kirchentags...
namentlich aus dem Süden kommt. Ich bin sonst aus dem Norden.
Entschuldigung, sehen Sie, den Namen habe ich immer noch. Sie wussten, ich will immer wieder. Sie haben mich hier, Niedersachsen, sehr richtig.
Und sogar Protestant.
Deswegen reden Sie auch so ungeheuer gutes Deutsch. Aber Jörg Zink eben aus dem Süden, das war ein Mann, der in den Kirchentagen ungemein wichtig war. Man hat aber komischerweise bei all den Gedenktagen, er ist 100 geworden in diesem Jahr, kaum mehr von ihm gehört. Und das bedauere ich auch. Es tauchen nicht mehr so große theologische Persönlichkeiten auf. Vielleicht auch ein Refugium, was man irgendwie wieder vom Öffentlich-Rechtlichen manchmal beerben könnte. Und ein schönes Zitat aus seinem Buch, Jörg Zink, eine Handvoll Hoffnung, habe ich allerdings unter Berufung auf den großen jüdischen Theologen gelehrt, Martin Buber. Das Einzige, das dem Menschen zum Verhängnis werden kann, ist der Glaube an das Verhängnis, denn er verhindert die Umkehr. Also, wenn wir diesem fatalen Jahr quasi die Alternativlosigkeit, an die man ja manchmal glaubt, auch gerade ökologisch, es geht alles zugrunde, wenn wir da ans Verhängnis glauben, dann werden wir eine Umkehr, die so erforderlich ist, nicht hinkriegen. Und ich glaube, das geht uns irgendwo dieses Jahr auch ab. Es fehlen ein bisschen die großen Figuren, die auch Institutionen dann Leben einhauchen können.
Albrecht von Lucke. Vielen Dank für diesen Gedanken und vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Frenzel.
Ich wünsche eine frohe Weihnachten.
Ihnen auch. Alles Gute. Danke.